Hörbühne. Hören, was sich im Theater abspielt.
Wir haben uns für diesen Podcast ja auf die Fahnen geschrieben, dass wir Sie mitnehmen wollen, gerne auch mal hinter die Kulissen des Heilbronner Theaters. Was macht die Menschen aus, die hier arbeiten? Was hat sie ans Heilbronner Theater geführt? Wie leben sie in unserer Stadt? Welche Perspektiven haben sie auf das Stadtgeschehen? Und auch das ist Thema in der heutigen Folge der Hörbühne. Warum haben sie sich überhaupt für den Beruf der Schauspielerin oder des Schauspielers entschieden? Zwei, die seit der Ära Vornamen, also seit dem Jahr 2008, am Theater Heilbronn sind, werden Sie nun heute in dieser Folge ein bisschen näher kennenlernen. Ich freue mich, dass sich Judith Lilly Raab und Nils Brück heute die Zeit nehmen für ein Gespräch mit mir. Ich bin Katja Schlonski und begrüße Sie sehr herzlich zu Folge 68 des Heilbronner Theaterpodcasts. Judith und Nils, ihr seid damals gekommen, um zu bleiben. Woher seid ihr gekommen? Wie hat sich euer Weg ans Heilbronner Theater gestaltet?
Also wir sind gekommen aus Rostock. Da waren wir auch zusammen engagiert. Das hätte eigentlich da länger sein sollen, aber dann rief uns Alejandro an und hat gesagt, ich gehe nach Heilbronn, wollt ihr mitkommen? Und dadurch, dass wir ihn gut kannten, haben wir gesagt, ja, wir kommen sofort. Und dann haben wir gesagt, in Rostock, dadurch, dass die Verträge ja immer nur ein Jahr gehen und man entweder selber nicht verlängert oder gekündigt wird, haben wir gesagt, das machen wir.
Alejandro Quintana, der damals hier dann Oberspielleiter war, in Rostock, habt ihr euch da eigentlich auch kennengelernt?
Wir haben uns 2000 in Chemnitz kennengelernt und zwar noch als engagierte Schauspieler beide, noch nicht als Paar. Wir waren da beide engagiert, haben 3 Jahre zusammen gespielt und dann sind wir zusammengekommen und sind dann zusammen nach Schwerin gegangen und sind danach nach Rostock gegangen und Alejandro Quintana kennen wir aber schon viel länger. Also eigentlich aus der Chemnitz-Zeit, aber ich noch aus meiner Schauspielschule in Berlin. Ich kenne den seit 1992. Der hat 10 Studien an der Ernst Busch gemacht und war dann auch am Gorki-Theater, wo ich engagiert war, immer als Gast. Und dann haben wir uns angefreundet und die Arbeit mit Alejandro, die über die ganze Zeit immer wieder zusammengeführt haben, weil er war freischaffend, über die Jahre haben wir uns immer sehr verbunden und haben mir so viel Spaß gemacht. Und wir haben dann zusammen als erstes bei Alejandro in Galilei, glaube ich, zusammengespielt, Judith und ich, bei ihm.
Bei ihm?
Bei ihm, ja. Und seitdem sind wir ihm irgendwie, weil das passte, verbunden und haben gesagt, wenn du mal irgendwo bist, dann müssen wir unbedingt mit dabei sein. Und so sind die Wege nach Heilbronn gekommen, ja.
So hat sich das ergeben. Es ist kein Geheimnis, also das darf ich verraten. Ihr seid ja auch im echten Leben ein Paar. Habt ihr euch am Theater kennengelernt?
Ja, wir haben uns in Chemnitz praktisch im Engagement kennengelernt. Nils hatte damals noch seine Ex-Frau sozusagen und die 3 kleinen Kinder und ja, die Ex-Frau hat sich halt von ihm getrennt und relativ kurze Zeit danach waren wir dann ein Paar. Und seitdem sind wir, das ist jetzt fast 21 Jahre her, zusammen und auch immer zusammen am Theater gewesen. Das ist jetzt unser viertes Theater, wo wir zusammen engagiert sind.
Gemeinsam dann in ein Theater zu gehen, das stelle ich mir gar nicht so einfach vor. Also man muss ja erstmal so ein Doppelengagement finden, oder?
Ja, absolut. Aber bei uns war das einfach ein Glücksfall, dass wir uns, also wir haben erst eine Weile zusammen gespielt, ohne dass wir zusammen waren. Und dann kam das Angebot aus Schwerin und ich habe gezögert, dahin zu gehen und wollte eigentlich woanders hin, weil mir es auch zu weit weg war von Chemnitz. Und dann habe ich gesagt, ich bin auch frisch verliebt gerade. Peter Dehler, der Schauspieldirektor, hatte sich mit mir connected. Und dann sagte er, in wen denn? Und ich sage, ja, das kann ich jetzt nicht sagen, tut auch nichts zur Sache. Nein, sag mal, in wen, Judith Raab, die wollte ich sowieso engagieren, gib mir mal die Nummer und so und misch dich nicht ein. Und dann hat Peter sich mit Judith besprochen und dann ging das parallel und dann hatten wir Glück, immer weiterziehen zu können zusammen.
Schöne Geschichte. Ich fange jetzt noch mal ein bisschen weiter vorne an. Du hast es schon angedeutet, Nils, du hast bei Ernst Busch gelernt. Judith, du kommst ursprünglich aus Essen und warst in Ulm auf der Schauspielschule. Wie haben sich da die Wege ergeben?
Naja, wie das so ist, man geht halt vorsprechen dann nach der Schule, wenn man auf die Schauspielschule will. Und ich habe sehr viele Vorsprechen gehabt, bevor das geklappt hat. Und Ulm war halt das Erste, was geklappt hat. Und das hat mir da gefallen. Und dann habe ich gesagt, na, dann gehe ich jetzt dahin.
Und wann hast du beschlossen, Schauspielerin zu werden? War das schon zu Schulzeiten?
Ja, ich war sehr, sehr klein. Also ich habe, was heißt sehr klein, aber so 8, 9, denke ich mal. Das war so in der Zeit, wo ich das erste Mal im Theater war und das erste Mal im Kino. Da habe ich gesagt, das will ich auch. Das Lustige ist, dass meine Mutter Schauspielerin war. Eigentlich, aber nicht zu meiner Zeit, also seitdem ich gelebt habe, nicht mehr. Sie hat 20 Jahre davor gespielt und hat mich relativ spät bekommen, mit fast 40. Und ich kenne sie also praktisch nicht mehr aktiv. Und deshalb ist mein Wunsch nicht durch sie entstanden, sondern wirklich dadurch, dass ich das gesehen habe und gesagt, das will ich machen.
Nils, du warst noch zu DDR-Zeiten an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin. Das ist eine der renommiertesten Schulen im alten wie im neuen Deutschland. Wann und wo und wie ist deine Liebe fürs Theater entbrannt?
Eigentlich erst an der Schauspielschule, ehrlich gesagt, weil meine Eltern waren beide am Theater. Meine Mutter war Solotänzerin an einer komischen Oper und mein Vater erst Schauspieler und dann auch Regisseur nach seinem Regiestudium in Berlin, auch an der Ernst Busch damals. Und dann ist er ans BE gegangen, viele Jahre. Und ich wollte damit gar nichts zu tun haben, mit beiden nicht, weil ich war Sportler, ich war Schwimmer, war im Leistungssport und wollte eigentlich nur Trainer werden. Ich habe aber eine Wirbelsäulenkrankheit und es war in der DDR schwierig, ein Sportstudium anzufangen mit so einer Wirbelsäulenkrankheit und habe also nichts bekommen, weder als Trainer noch als Sportlehrer. Und dann hat mein Vater gesagt, ja, dann versuchst du mal mit dem Schauspielstudium. Da turnen die auch viel rum und machen viel Akrobatik und Fechten und was ich. Das könnte dir bestimmt erstmal gefallen und dann später kannst du ja immer noch was anderes machen. Und dann habe ich, im Ballett war ich öfter mit meiner Mutter so im Ballettsaal. Das hat mich irgendwie fasziniert. Ist es bis heute noch irgendwie eine Kunstform, die mich am meisten anspricht. Also weil die Ästhetik und die Bewegung und die Musik mich irgendwie noch mehr emotional abholt als eine Oper oder ein Schauspiel.
Kann das sein, dass wir dich hier auch schon mal im Tütü gesehen haben?
Ich glaube nicht, nein.
Ich überlege gerade.
Wär aber an der Zeit mal. Nee, bei La Cage aux Folles hatte ich bestimmt irgendwelche Kleidchen und an Charlies oder so.
Auch. Charlies Tante,
genau. Also schon, das schon, ja. Na, und dann habe ich natürlich auf der Schauspielschule angefangen, mich ins Theater zu gehen, viel zu gucken. Das ist ja in Berlin geschenkt, ne? Das konnte man ja alles machen. Und es war auch eine besondere Zeit, weil ich habe angefangen im Osten zu studieren und der Mauerfall war aber 3 Monate oder 2 Monate nach Studienbeginn. Und das war alles komplett verrückt, diese Umstellung. Und es war eine wilde Zeit so. Aber ich habe sie sehr genossen und dann hat sich's immer mehr entfacht und entfacht. Und ja, jetzt bin ich halt seit über 30 Jahren dabei und immer noch total neugierig und staunend und was so alles passiert.
Das klingt gut. Du hast von 89 bis 93 studiert. Ja. Also diese Wende an der Schauspielschule, das muss wirklich eine spannende Zeit gewesen sein. Wie war das? Was hat sich da geändert?
Ja, erstmal in Berlin gab es ja noch eine andere Schauspielschule, die HDK, weiß HDK. Gar nicht mehr, HDK damals.
Hochschule der Künste gibt es, glaube ich, dann heute auch noch.
Genau. Und die war im vormaligen Westteil sozusagen, wir waren im Ostteil. Und dann stand die Frage in Berlin, braucht Berlin überhaupt 2 Schauspielschulen? Und dadurch wurden alle ein bisschen hysterisch, also beide Schulen ein bisschen. Und die Busch hatte auch eine sehr hohe Anzahl an Sprecherziehern. Und sie hatten gerade begonnen mit meinem Studienjahr, wir waren nur 15 zu Beginn, am Ende dann nur 12, weil 3 geäxt wurden dann auch. Das war ein relativ hartes System. Hatten gerade begonnen, die Studentenanzahl runterzufahren. Und damit war aber die Anzahl der Dozenten viel zu groß, sozusagen. Und jetzt fing man an, ganz schnell wieder neue, also mehr Studenten aufzunehmen, um die Dozenten halten zu können. Die Schule fing an, sich zu öffnen. Wir hatten Programme, dass wir plötzlich nach Amerika mussten, in Anführungszeichen, um Beziehungen aufzubauen und uns praktisch unabdingbar zu machen für Berlin. Und das war sehr aufgewühlt alles und sehr erfolgsorientiert plötzlich, ja.
Jetzt haben wir euch in den letzten Jahren am Heilbronner Theater in ganz unterschiedlichen Rollen gesehen und manchmal eben auch als Paar. Wie ist das, beruflich und privat so eng beieinander zu sein?
Ich mag das total gerne. Also wie gesagt, wir kennen uns ja länger, als wir zusammen sind. Wir haben auch vorher zusammen gespielt und auch konnten immer sehr gut zusammenspielen. Und wir haben irgendwie das Glück gehabt, dass wir das immer noch können. Also manchmal ist das ja so, wenn man dann zusammen ist, dass das nicht mehr geht. Und irgendwie kriegen wir diese Mischung, glaube ich, hin, dass man so einen gesunden Abstand kriegt, wenn man zusammenarbeitet. Aber wir sprechen einfach eine sehr ähnliche Sprache. Wir verstehen uns eigentlich sehr gut. Und wir haben auch wirklich inzwischen sehr, sehr viel zusammen gemacht. Sowohl als, ja, vor allen Dingen als Schauspielerpaar, aber auch, Nils hat die Regie geführt und ich habe gespielt. Irgendwie sprechen wir die gleiche Sprache und kriegen das, ich finde, sogar immer besser hin, je älter wir werden, so das zu trennen und zu sagen, das ist, wir sind dann wirklich professionell. Ich glaube, dass Leute, die uns nicht kennen würden, das während der Proben gar nicht merken würden, dass wir ein Paar sind.
Also du sagst, manchmal muss man es auch trennen. Ist das aber grundsätzlich schon von Vorteil, wenn man die Dinge, die man lebt und arbeitet, auch bequatschen kann miteinander?
Wenn man sie trennen kann, finde ich eher. Also wir reden gar nicht so viel über Theater zu Hause und wir versuchen das auch echt. Es fällt natürlich immer mal ein Satz und manchmal diskutieren wir über Sachen oder können uns austauschen. Aber generell haben wir da andere Themen und wir kriegen das ganz gut hin, das im Theater zu lassen. Auch was verabreden ist, den Stress und so. wir haben halt ein gutes Gespür füreinander auf der Bühne, glaube ich. Wir merken, wenn der eine irgendwie ins Wanken kommt oder unzufrieden ist oder ein anderes Timing braucht oder irgendwie, wenn man reden muss, bevor man losspielt oder so. Das ist ganz spannend, so der Austausch.
Da hat man auch eine Stütze aneinander, ne?
Ja, absolut, ja.
Vielleicht ein paar ganz kurze Sätze zu dem Stück, an dem ihr gerade arbeitet. Nils, du führst ja auch Regie, und zwar im aktuellen Stück Jugendliebe. Judith, darin spielst du eine Hauptrolle. Wie ist diese Rollenverteilung für euch?
Super. Ich habe mich total gefreut, weil wir haben noch relativ lang nicht mehr in der Kombination gearbeitet. Also das letzte war Tiebreak hier. Und ich habe mich total gefreut, dass das jetzt endlich wieder geklappt hat. Ich mag das Stück sehr, sehr gerne. Das ist ja von dem Autor, der Weinprobe für Anfänger geschrieben hat.
Yvon Kalberak, ja.
Genau, das haben wir ja auch zusammen gespielt als Paar. Und das war eine wunderschöne Arbeit und ein tolles Stück. Und ich finde das Stück jetzt auch sehr, sehr gut. Und ich mag meine Rolle sehr. Und also für mich, das ist ein Geschenk, das jetzt zu machen mit Nils. Und auch in der Truppe. Wir haben eine ganz tolle Truppe.
Nils, als Regisseur, vielleicht verrätst du uns ein paar ganz kurze Sätze zu Jugendliebe. Das ist eine Komödie. Worum geht's genau?
Oh, die ist vom Inhalt her unglaublich umfassend. Also es geht eigentlich um das Wiederauftauchen einer 20-jährigen Hochzeit, von der aber der Ehemann nichts mehr weiß und jetzt schon längst anders liiert ist. Und plötzlich bricht diese alte Liaison, die eine Jugendliebe in Indien im Ashram verheiratet war, bricht in das Leben rein und stellt alles auf den Kopf. Das ist kurz gesagt das. Und es ist ein bisschen zwischen dem Geizigen von Molière, so dass die Hauptfigur Antoine, die Alan Conn jetzt spielt, alles tut, um sein Reichtum zu behalten. Also es geht auch um zwei Welten. Es geht um die arme und die reiche Welt. Es geht um Klischees, wie man aufeinander blickt. Es geht um Vorurteile und es geht um Verletzungen auch.
Klingt nach einer sehr französischen Komödie.
Ja. Ist absolut französisch. Und ich mag französische Komödien sehr, weil die immer die Chance haben. Also erstmal ist der Humor sehr leicht und gar nicht so brachial. Es geht sehr schnell, es ist sehr dialoglastig, aber die Dialoge sind sehr gut geschrieben. Und es gibt immer so eine Melancholie und eine Tiefe, die da mitschwingt. Und das nebeneinander zu stellen, ist gerade das, woran wir arbeiten, dass es beide Seiten hat, dass es eine Verletzlichkeit und eine Empfindlichkeit und auch einen Tiefsinn hat und gleichzeitig auch ein absolutes Amüsement und zwei geladene, gespickte Stunden voller Überraschungen.
Weinprobe für Anfänger hast du ja schon angesprochen, Judith. Da war, glaube ich, genau das auch der Fall. Würdet ihr sagen, ihr habt ein spezielles Händchen auch für Komödien, sowohl schauspielerisch als auch was die Regie betrifft?
Das mit der Regie muss Nils beantworten. Bevor ich nach Heilbronn kam, habe ich Komödien gespielt, aber das waren eher dann ein Shakespeare oder ein Molière oder eine unbekannte, nicht so gute Komödie. Aber diese richtig guten, feinen Komödien habe ich eigentlich erst hier. Und da haben wir, also ich zumindest, sehr, sehr viel gelernt und dadurch auch ein sehr großes Gespür für Komödien dazu bekommen.
Das ist schauspielerisch auch sehr, sehr anspruchsvoll.
Auf jeden Fall. Vor allem, weil man das ja immer beglaubigen muss. So eine leere Höhle zu spielen bringt nichts. Man muss eigentlich immer tief einsteigen, damit die Komik bekommt. Weil die liegt ja meistens in der Tragik oder in der Schadenfreude für die anderen, die das eben sehen.
Fragen wir mal Nils als Regisseur, wobei du hast auch sehr viele Komödien gespielt.
Als Regisseur kann ich es gar nicht so beantworten, ob ich da ein Händchen für habe. Ich mache es sehr gerne, weil für mich Komödie kein Schimpfwort ist oder keine Abwertigkeit, sondern es ist ebenbürtig mit allen anderen. Als Schauspieler geht es mir ähnlich wie Judith. Also diese Jahre, die wir jetzt hier haben und dieses sich Beschäftigen da oben im Komödienhaus mit verschiedensten Komödien. Wir machen ja nicht nur französische, sondern es gibt ja so viele Genres an Komödien und jedes hat ihre Eigenarten und fordert andere Dinge. Das verlangt einen sehr viel ab, aber man lernt auch eine ganze Menge. Und ich habe so das Gefühl, dass man durch die Beschäftigung mit der Komödie auch für eine Tragödie dazugelernt hat. Also dass man reifer geworden ist durch die Beschäftigung. So, es ist natürlich wie alles im Leben, wenn man zu viel von einem macht, hat man immer Sehnsucht nach dem, was man gerade nicht macht, das ist klar. Aber das war eine spannende Reise jetzt, ja, die letzten Jahre.
Ich kann mir vorstellen, dass das rollentechnisch mit das Schlimmste ist, was einem auch am Theater passieren kann, dass man so in eine Kiste gesteckt wird. Also die Vielfalt macht ganz sicher den Reiz. Bietet da ein mittelgroßes Theater, so wie Heilbronn es ist, da auch besondere Chancen?
Ich kann da jetzt nur von mir reden. Also ich gucke immer so auf eine Spielzeit meistens erstmal voraus und gucke, was ist da so da an Rollen, was nicht, was könnte für mich sein. Und dann, manchmal finde ich es doof, manchmal nicht, dann ärgere ich mich über eine Besetzung, weil ich die ungerecht finde, aus meiner Sicht oder weil ich es gerne gespielt hätte. Und dann gucke ich nochmal zurück, wenn die Spielzeit durch ist. Und dann ist es ganz oft so, dass man sagt, ach guck mal, das war jetzt aber doch vielfältig und da war jetzt das dabei und es waren zwei Komödien dabei, aber die waren so unterschiedlich, dass man das nicht vergleichen kann. Dann habe ich ein ganz ernstes Stück dazwischen gehabt oder eine Rolle, die ich gar nicht so doll fand, habe ich plötzlich was ganz Besonderes geschaffen. Und diese Vielfältigkeit ist natürlich an so einem Stadttheater der Größenordnung gegeben. Ich weiß gar nicht, ob das an Größenhäusern nicht auch ist. Es liegt aber, glaube ich, auch immer ein bisschen an der Leitung, ob man in Schubladen gesteckt wird oder nicht.
Wir machen die Besetzung ja nicht selbst. Ne? Das wird ja gemacht und wie Judith sagt, wir Schauspieler sind aber auch so immer leicht am Meckern und das ist auch gut so. Das müssen wir auch und das ist auch irgendwie unsere Natur, weil dieses Zusammentreffen, dass mal alles stimmt, also dass die Rollengröße, das Regie-Team, das Stück, ob es ankommt beim Publikum oder nicht, wenn das zusammenkommt, das ist ein Glückstreffer und das gibt es gar nicht so oft.
Wer entscheidet über die Rollenverteilung, Intendanz, Dramaturgie, Regie?
Genau.
Als Schauspielerin oder Schauspieler lebt man ja mit einer ganz speziellen Aura, so würde ich es mal bezeichnen, die Künstlerinnen und Künstler generell umgibt. Ihr werdet in der Stadt erkannt, ihr werdet bewundert, mal mehr vielleicht, mal weniger, vielleicht auch angesprochen von den Menschen, die euch auf der Bühne sehen. Auf jeden Fall seid ihr ständig der Kritik ausgesetzt. Was tut das mit euch?
Also so auf das Stadtleben bezogen freue ich mich immer sehr. Ich werde sehr oft angesprochen beim Einkaufen. Also das mag ich sehr gerne. Auch wenn dann einer sagt, ja, das habe ich gesehen, das fand ich nicht so, das habe ich nicht verstanden. Das finde ich in Ordnung. Was ich nicht mag, ist, wenn einer so kommt und unaufgefordert einen so zumeckert. Wie scheiße das war oder wie, das geht ja gar nicht. Oder die Inszenierung, wie kann man denn so? Da denke ich immer, ja, dann, das ist halt doch Geschmackssache. Oder dann schreib doch lieber einen Brief an Axel Vornamen, weil ich habe es weder inszeniert noch mir die Rolle ausgesucht. Ich habe mein Bestes gegeben, das tue ich immer. Aber das sind Momente, die gibt es sehr, sehr selten. Also meistens ist es eher ein positives Feedback oder generell eine Dankbarkeit, dass wir hier sind und dass wir der Stadt was schenken. Und das ist natürlich sehr schön zu hören und macht Spaß.
Das ist schön ausgedrückt, der Stadt was schenken. Ich glaube, viele Menschen nehmen das gar nicht so wahr. Und ich glaube, viele Menschen nehmen auch gar nicht wahr, was für ein harter Beruf das ist, der Schauspielerin des Schauspielers. Ne?
Ja, ich denke das schon. Also man muss das schon auch wollen. Und das hat auch was mit Idealismus zu tun und mit dem Brennen für die Sache. Für alle die, die mal so einen ganzen Zyklus miterlebt haben, von der ersten Konzeptionsprobe bis zur Premiere, die staunen immer und sagen, oh, ich bin selbst ganz erschöpft, einfach vom Dabeisein. Und jetzt, nächste Woche geht's dann schon wieder von vorne los. Und auch wir, die wir den Beruf haben, fangen ja immer wieder von Null an. Also jedes Mal ist der Anfang nackt und unsicher. Und selbst nach so vielen Jahren ist das immer aufregend und immer ein bisschen peinlich am Anfang für mich auch noch.
Ist es denn immer noch so, dass ihr auch Fragen ausgesetzt seid wie, naja, was macht ihr eigentlich den ganzen Tag über oder wie behält man so viel Text? Oder es gibt ja so die ganz klassischen Fragen, die an Schauspielerinnen und Schauspieler gerichtet werden.
Also wie behält man so viel Text? Kommt natürlich, das könnte ich nie, dann sage ich mal, ja, jeder Medizinstudent, jeder Jurastudent muss sich mehr merken als wir mit einem Stück. Das ist immer meine Paradeantwort, weil ich da nichts mehr erklären muss. Dieses, was macht ihr tagsüber, habe ich schon lange nicht mehr gehört. Meistens fragen die Leute eher, wie sowas abläuft oder wie das, ach, dann habt ihr Probe und ach so, dann früh und abends dann nochmal. Also es ist eher so ein Interesse. Das ist eher so eine Frage, eine Nachfrage, wie läuft das denn so ab? Und dann erzählt man und dann sind sie immer sehr erstaunt alle. Also
was erlebst du so?
Ehrlich gesagt, das finde ich diese Fragen wie Text lernen oder was man so macht. Also ich krieg's mit, dass viele Leute sich mit uns abends verabreden wollen und wir sagen mal, da haben wir Probe. Ja, aber ihr habt doch keine Vorstellung. Ja, aber wir proben. So, das ist gar nicht so im Bewusstsein der Leute. Und ich finde, ich mag diese Fragen. Also ich beantworte die auch gerne. Also viel lieber beim Nachgespräch oder Publikumsgespräch oder wenn man in irgendwelche Kreise geht, wie ich meinen Text behalte oder was für Tricks da gibt oder welchen Weg man geht oder wie man, wann man arbeitet oder wie man sich das erschließt alles, beantworte ich viel lieber als so inhaltliche Fragen, die mit so einer Wertung zu tun haben. Weil viele Leute gar nicht mehr in der Lage sind, einfach aufzunehmen, erstmal, was wir da machen und es wirken zu lassen. Das habe ich nicht verstanden. Wie war das? Das kann ja nur schlecht gewesen sein, weil ich habe es nicht verstanden. Und dann frage ich immer, was haben Sie denn gedacht dabei, als Sie es gesehen haben? Sie müssen ja irgendwas empfunden haben. Und dann kommen oft unglaublich interessante Beschreibungen. Und dann sage ich, ja, sehen Sie, das ist doch toll, wenn jeder kann da an der Stelle was anderes. Wir haben uns natürlich was bei gedacht, aber es ist nicht schlimm, wenn man das Erlebnis erstmal zulässt, statt zu werten.
Ich würde noch mal zu eurem Leben hier in Heilbronn. Das sind mittlerweile fast 16 Jahre. Wie seid ihr heimisch geworden?
Also ich sage immer so schön, ich bin da zu Hause, wo Nils zu Hause ist oder wo unser Leben zu Hause ist oder unsere Liebe zu Hause ist. Trotzdem muss ich sagen, dass ich sehr gerne in Heilbronn lebe. Das war aber schon immer so von Anfang an. Aber das liegt natürlich auch daran, dass wir uns im Theater sehr wohlgefühlt haben. Das ist natürlich das Zentrum des Lebens. Und wenn man sich in dem Ensemble oder mit den Gewerken oder mit dem Drumherum gut fühlt, ist das schon mal die halbe Miete. Dann mag ich, dass die Stadt hier so, die lebt gerne, die geht gerne raus, wenn das Wetter schön ist, die gehen gerne essen, wir gehen auch sehr gerne essen. Also die sind so lebensfroh und genießen gerne das Leben, das tun wir auch. Und wir haben natürlich inzwischen, das ging aber relativ früh los, schon so Ende des ersten Jahres, seitdem wir hier sind, viele Kontakte auch außerhalb des Theaters, die wir halten und abpflegen. Und das wird immer mehr, aber es ging eigentlich schon am Ende der ersten Spielzeit so los.
Ist das wichtig, dass man aus dieser Blase, die Theater ja sein kann, auch rauskommt?
Ich glaube ja, Punkt.
Ihr habt nun auch diese ganz schwierigen Corona-Zeiten hinter euch. Und das muss ja für Künstler wirklich so eine Art Höchststrafe gewesen sein, oder?
Die Höchststrafe war das, glaube ich, vor allen Dingen für freiberufliche Künstler, weil die wirklich am Existenzminimum oder sogar drunter gekrebselt haben. Und auch für die Kollegen, die alleine gelebt haben, war das teilweise richtig schlimm, weil wir durften ja teilweise untereinander uns nicht treffen und die waren sehr, sehr einsam und traurig. Wir haben einfach manchmal gesagt, das ist ein bisschen ein Vorblick auf die Rente. Wir sind zusammen spazieren gegangen, wir haben Yoga gemacht, wir haben angefangen Serien zu gucken, das hatten wir vorhin nie gemacht, weil wir keine Zeit haben. Wir haben gelesen, wir haben also viele schöne Sachen gemacht, um uns das Leben schön zu machen. Also für uns beide war, oder jetzt aus meiner Sicht gesehen, war das keine Höchststrafe, sondern einfach eine, in einer schlimmen Zeit sind wir ziemlich gut davon gekommen.
Ihr habt ja auch Sachen gemacht, Videoproduktion. Also ich sehe dich im Schlafsack vor der Probebühne liegen zum Beispiel.
Ja, stimmt. Wir haben uns Mühe gegeben, präsent zu bleiben. Und dann sind auch absurde Sachen manchmal entstanden, ja.
Aber das hat Spaß gemacht, glaube ich. Also man hat gemerkt, diesen Draht zum Theater hat es erhalten, glaube ich, oder?
Und was noch dazu kam, als es dann wieder, es gab ja nicht nur diesen Lockdown und dann wieder offen, sondern es gab ja auch so Zwischenphasen. Und dann haben wir ja auch noch versucht zu spielen. Aber es gab so Abstandsregeln auf der Bühne und man musste neue Dinge erfinden, wie man Sachen löst. Oder ich habe ja in der Zeit auch Feminist inszeniert und dann gab es zum Beispiel eine Kussszene in dieser Inszenierung. So, wie macht man das jetzt mit 3 Meter Abstand? Ne? Also so, und dann kann man dann dazu, dass man irgendwie mit Fantasie das anders umsetzen musste. Und das war schon auch nicht unspannend, ja.
Ist denn jetzt wieder die Vor-Corona-Zeit quasi eingekehrt?
Also vom Probentechnischen und Spielentechnischen auf jeden Fall. Die Publikumszahlen haben ja gezeigt, dass die Leute relativ lange gebraucht haben, um wieder wirklich ins Theater zu gehen. Ich glaube, jetzt kommt so allmählich wieder auch vom Zulauf, den wir haben, das kann natürlich Axel Vornheim besser beantworten als wir, aber wir sind jetzt wieder relativ gut verkauft. Das hat aber wirklich gedauert. Also
nun hast du, glaube ich, in diesem Jahr, ich glaube tatsächlich, es war das erste Mal Weihnachtsmärchen gespielt, nämlich Sindbad den Seefahrer. Ja. War das ein ausdrücklicher Wunsch von dir?
Nee, das ist so besetzt worden und ist tatsächlich in meinem Leben das erste Mal Märchen gewesen, ja.
Und wie war das?
Verrückt. Verrückt und spontan und unmittelbar und unverstellt vom Publikumskontakt her. Also die Kinder lassen sich einfach nicht veräppeln oder auch nicht beeinflussen. Die reagieren so, wie sie reagieren. Ich hatte aber auch natürlich das Glück, an einem sehr schönen Märchen teilnehmen zu dürfen mit einem selbstgeschriebenen Stück in einer etwas moderneren Variante. Und ich war auch für dieses ganze Team, was Michael Schachermeier da mitgebracht hat und er selbst auch, war einfach auch von der Phase des Entwickelns so schön. Das ist ja immer, man unterschätzt das immer, dass wir unglaublich viel bei den Vorstellungen auch eine Rolle spielt, wie diese Probenphase gelaufen ist. Also ob das ein Herzstück ist oder nicht, ist nicht nur das Stück und die Rolle, sondern ist auch, wie war die Zeit des Entwickelns.
Lernt man da als Schauspieler oder als Mensch, Nils, auch das Träumen vielleicht manchmal so ein bisschen wieder neu und anders, wenn man für Kinder plötzlich spielt, denkt, sie erlebt in ihren Reaktionen?
Ich bin eher sehr berührt von denen, weil ich hab ja auch selbst 3 Kinder und irgendwie das Thema Kind berührt mich irgendwie. Also Träumen oder Romantik habe ich, glaube ich, so auch, aber ich bin irgendwie von Reaktion auch. Oder wenn die klatschen oder wenn ein Lied anfängt und die fangen an zu tanzen unten, ist das so süß für mich, dass ich mich echt konzentrieren muss, auf der Bühne überhaupt weiterzuspielen, weil ich lieber die beobachten möchte.
Und es ist auch so lustig, es ist so ein lustiges Publikum, weil es gibt fast, also ich habe ja auch nicht so oft Märchen gespielt, aber so 3-mal, glaube ich, in meinen ganzen Berufsjahren. Und die sagen so lustige Sachen auch, die so Kommentare. Es gibt fast keine Vorstellung, wo man nicht nach Hause geht und schallend eine Anekdote erzählt von einem Kind, was irgendwas wahnsinnig Lustiges gesagt hat. Weil das ist so zauberhaft und man hat so viele schöne Geschichten nach so einer Zeit, so anstrengend sie auch ist.
Aber ich hatte auch ein bisschen Bammel davor, weil natürlich so eine Identifikationsfigur wie Sindbad für die Kinder, ne, denke ich auch immer, das muss ja irgendwie was Heldisches haben oder so. Jetzt bin ich aber aus den Augen der Kinder natürlich ein Opa,
Das ist mir auch schon völlig klar, dass ich nicht mehr irgendwie Mitte 30
der junge Held bist.
So, leider. Ne? Also es hat sich auch gewandelt, auch in den Rollenfarben und so, ne? Oder in die Besetzung. Und das ist mir schon im Kopf. Und jetzt hatte ich echt Angst davor, dass sie sagen, ey Opa, was machst du da? Was willst du mit dem Einkaufskorb, du alter Penner oder was weiß ich?
Und kam sowas?
Nee, es kam sowas nicht, Gott sei Dank nicht. Ich habe auch alles getan, damit es nicht aufkommt. Bin gesprungen wie ein Flummi. Aber ich wusste nicht, ob ich nicht etwas zu alt dafür bin.
Wir kommen langsam zum Ende unseres Gesprächs. Und ich würde euch noch ein paar kurze, knappe Fragen einfach stellen wollen. Mit der Bitte um auch kurze, schnelle Antworten. Wenn ihr euch eine Lieblingsrolle aussuchen dürftet, könntet, für welche würdet ihr euch entscheiden?
Ich würde wahnsinnig gerne mal Frida Kahlo spielen.
Jago.
Was möchtet ihr unbedingt nochmal spielen?
Gute Frage. Ich glaube, ich würde gern nochmal Galilei spielen. Das wäre das dritte Mal dann. Aber immer so in Zeitabschnitten. Also weil es für mich spannend ist. Ich habe ihn zum ersten Mal mit 33 gespielt. Dann hier in Heilbronn, glaube ich, mit 43 oder sowas. Und dann nochmal mit 63 oder so. Würde ich vielleicht nochmal gucken, wie sich das anfühlt. So.
Ich habe dieses nochmal gar nicht so sehr. Ich habe eher... Aber das sage ich ja immer, in meinem nächsten Leben werde ich ein Mann, weil ich diese ganzen tollen Männerrollen alle spielen möchte. Also ich würde gerne diese ganzen großen tollen Männerrollen. Ich habe einmal in der Inszenierung von Nils den Jago gespielt und es war toll. Und sowas würde ich gerne haben.
Nächste Frage. Welche Theaterinszenierung bleibt euch in ihrer Faszination unvergesslich?
Kann ich jetzt spontan ehrlich gesagt nicht sagen.
Aber mir sind es viele. Was ich unvergesslich fand, waren die Abende von Alain Platel. Der mixt ja so Tanztheater manchmal mit Schauspiel und so. Da habe ich zwei oder drei Sachen gesehen, die mich total platt gemacht haben. Dann aus ganz alten Zeiten die zum Theatertreffen, die Aufführung von Lerner Hausmann, Romeo und Julia. Und dann gibt es noch ganz viele andere.
Welches Buch lest ihr gerade?
Ich lese gerade, das hat mir eine Bekannte geschenkt. Ich weiß gar nicht genau, wie es heißt. Es ist ein bisschen trivial, aber ich finde die Geschichte schön über einen Artisten, der aus der DDR flüchtet und so eine Weltkarriere macht. Aber ich habe es fast zu Ende und ich freue mich jetzt auch, wenn mir das Buch an sich, die Geschichte schön, aber das Buch ist mir ein bisschen zu trivial.
Ich brauche deine Hilfe, Judith. Was habe ich gerade gelesen?
Dieses Japanische von der Fine, aber ich weiß nicht, wie der Titel heißt.
Genau, über Ikigai. Das ist ein japanischer Begriff für eine bestimmte Selbstzufriedenheit und einen bestimmten Einklang mit sich selbst zu leben. Aber den japanischen Autor kann ich nicht sagen. Mogi, glaube ich, hieß er. Ken Mogi.
Welches ist euer Lieblingsort in Heilbronn?
Die Weinberge und unsere neue Dachterrasse.
Und unser Lieblingsbesen, Trautz.
Was macht ihr in eurer Freizeit am liebsten?
Reisen planen. Essen gehen und natürlich dann nicht nur planen, sondern auch reisen. Reisen, 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 wenn es irgendwie geht.
Genau.
Gibt es Pläne schon für den Sommer?
Ja, gibt es fast fünf Wochen Italien mit eigenem Auto.
Gibt es Dinge, die euch Angst machen?
Ja, im Moment die Weltlage, ehrlich gesagt. Sowohl politisch als auch umwelttechnisch.
Ich habe ganz viel Angst vor vielen Dingen. Ich bin ein sehr angstbesetzter Mensch auch. Sowohl politisch als auch privat. Das ist was, womit ich zu kämpfen habe und was ich versuche zu bearbeiten. Aber Thema Angst ist auf jeden Fall ein Thema in meinem Leben. Ja,
bei mir auch. Also im Prinzip sind wir uns da sehr ähnlich. Wir sind uns in vielen Sachen sehr ähnlich. Ich glaube, deshalb funktioniert es auch so gut, weil wir so ein Verständnis füreinander haben und so ein Gespür dadurch.
Was wünscht ihr euch für die Zukunft?
Mehr Frieden und weniger Egoismus in der Welt.
Ich auch. Eigentlich nur ein friedliches Miteinander und Gesundheit.
Was ist für euch das vollkommene Glück?
Seine Liebe leben zu können.
Ja, das Glück ist, wenn die Familie gesund ist und wenn die Partnerschaft schön ist und man trotz allen Schwierigkeiten sich nie ankeift oder so und den Respekt voneinander nicht verliert und so die Liebe leben kann.
Es gibt ein großes Glück und wenn man das mit Dankbarkeit und Achtsamkeit lebt, kann das ein sehr besonderes Glück sein.
Ich danke euch. Danke Judith Lili-Raab und Nils Brück aus dem Heilbronner Schauspielensemble für das Gespräch. Viel Erfolg auch im Stück Jugendliebe, das ja jetzt maßgeblich auch auf euren Schultern ruht. Und weiter viele schöne Erlebnisse mit eurem Publikum am Theater Heilbronn, überhaupt in Heilbronn. Ich verabschiede mich nur auch wieder von Ihnen. Alle zwei, manchmal auch drei Wochen erscheint ja jeweils eine neue Folge der Hörbühne. Wenn Sie Spaß dran haben, dann dürfen Sie unseren Podcast auch gerne abonnieren. Die nächste Folge wird sich dann rund um Anton Tschechows Kirschgarten drehen. Die Inszenierung von Axel Vornam hat am 26. April Premiere. Bis dahin, machen Sie es gut. Ihre Katja Schlonski.